Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Unter Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Jörg Münchenberg. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat die nächste Zwischenstufe erreicht, denn der eigentliche Prozess wird erst im kommenden Jahr im Senat stattfinden. Und trotzdem ist es sicherlich nicht übertrieben, von einem historischen Tag zu sprechen. Schließlich ist Trump erst der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein sogenanntes Impeachment-Verfahren eingeleitet worden ist. Wir schalten gleich nach Washington, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen in dieser Sendung. Die Queen stellt das Programm der neuen britischen Regierung vor. Der russische Präsident Wladimir Putin gibt seine jährliche Mammut-Pressekonferenz. Die Mautbetreiber fordern vom Bund mehr als eine 500 Millionen Euro Schadenersatz. Erstmals tagt der Koalitionsausschuss mit der neuen SPD-Führung und der Kuciak-Prozess in der Slowakei geht in die Hauptverhandlung. Aber zunächst nach Washington. 10 Stunden lang hatten sie gestern im Repräsentantenhaus gestritten und debattiert, dann aber stand sie, die historische Entscheidung. Mit einer Mehrheit von 230 zu 197 Stimmen votierten die US-Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Die Vorwürfe Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses bei der Untersuchung der Ukraine-Affäre. Martin Ganselmeier in Washington, Sie haben das Ganze verfolgt. Gibt es denn jetzt schon erste politische Reaktionen auf die gestrige Entscheidung?
Die Reaktionen, die fallen genau entlang der Parteigrenzen aus. Wenig spektakulär. Man kann sich denken, dass die Republikaner von einem hastigen parteiischen Verfahren sprechen, das wirklich keiner Grundlage wirklich wäre. Dagegen sagen die Demokraten, das Ganze war verfassungspolitisch notwendig. Es ist richtig, dass Donald Trump dieses nicht durchgelassen wurde und dass man auf jeden Fall Donald Trump auch mit Blick auf künftige Präsidenten diesen Präzedenzfall nicht einfach durchgehen lassen darf.
Und der US-Präsident?
Der US-Präsident hat natürlich gestern schon während der Debatte getwittert und auch von einem unfairen Verfahren gesprochen. Er ist sehr, sehr wütend gewesen. Auch heute Morgen hat er weiter getwittert und hat jetzt gesagt, die Nichtstuer-Demokraten wollten nun offensichtlich diese Impeachment-Anklagepunkte nicht weiterleiten in den Senat. Das ist tatsächlich heute Morgen in Washington hier der Streitpunkt. Denn Nancy Pelosi hat offengelassen, wann sie diese beiden Anklagepunkte in den Senat übergibt. Und es gibt so ein bisschen die Spekulation hier, dass Nancy Pelosi das als Druckmittel aufrechterhalten will, damit der Senat auch Zeugen weiter einlädt. Das hat ja der Senatsführer bisher abgelehnt.
Aber dass das Verfahren insgesamt jetzt deutlich verzögert werden könnte, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, oder?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht denken. Wenn tatsächlich Nancy Pelosi noch mehrere Monate warten würde, beispielsweise, weil sie vielleicht sagt, dann haben wir die Vorwahlen der Demokraten hinter uns und dann warten wir doch mal bis Mai oder Juni ab. Ich glaube, das käme bei den Amerikanern als sehr parteipolitisches Manöver an und das würde eher auf sie zurückfallen.
Ganz wichtig, Herr Ganselmeier, ist ja auch die Reaktion der Öffentlichkeit, also einfach der Amerikaner, wie die diesen ganzen Prozess wahrnehmen. Was sagen denn da die Umfragen aus?
Ja, die Umfragen haben sich eigentlich in den letzten Monaten kaum verändert. Und das ist das eigentlich Ernüchternde. Wenn man wirklich hier die Zeugenaussagen im Kongress minutiös verfolgt, wie wir das hier getan haben, wie das auch einige politisch interessierte Bürger tun, dann muss man doch sagen, das waren beeindruckende Aussagen. Und daraus ist doch der Eindruck entstanden, dass der Präsident da auf jeden Fall große Fehler gemacht hat oder zumindest versucht hat, wirklich sein Amt auszunutzen zugunsten persönlicher Vorteile. Das hat in der Öffentlichkeit aber so gut wie gar nichts verändert. Die Umfragen sind nach wie vor so, dass die Hälfte der Amerikaner glaubt, ja, Trump muss impeached werden für diese Vergehen. Das kann man ihm nicht durchgehen lassen. Und die andere Hälfte der Amerikaner hält nach wie vor zu ihm, sagt, das erreicht nicht die Schwelle. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich nur so, dass die Demokraten ihm wieder ans Bein pinkeln wollen.
Sie haben ja gesagt, es gibt jetzt Streit über das weitere Verfahren. Aber wenn dann der Senat am Ende ja zu entscheiden hat. Da ist weiterhin davon auszugehen, dass die Reihen hinter Trump stehen, dass die Republikaner also den Präsidenten stützen werden.
Absolut. Gestern im Repräsentantenhaus gab es keine einzige abweichende Stimme. Und im Senat gibt es auch im Moment keinen Senator bei den Republikanern, der irgendwie erkennen lässt, dass er mit den Demokraten für eine Amtsenthebung stimmen könnte. Der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat ja sogar schon gesagt, ich bin da nicht unparteiisch, sondern ich werde alles tun, damit der Präsident weiter Präsident bleiben kann. Insofern wird das nicht sehr spannend werden, sondern man kann davon ausgehen, dass Präsident Trump im Amt bleibt bis zum November bei den Wahlen.
Martin Ganselmeier war das direkt aus Washington. Besten Dank. Boris Johnson drückt aufs Tempo. Gerade erst gewählt hat jetzt die Queen die Regierungserklärung des alten und neuen britischen Premiers verlesen. Absehbar ist, beim Brexit gibt sich Johnson kompromisslos. Ansonsten will die neue Regierung viel Geld ausgeben, nicht zuletzt für das marode Gesundheitssystem. Aus London berichtet Friedbert Meurer.
Fanfare für die Queen zu ihrer 66. Rede im House of Lords, mit dem sie die Vorhaben der Regierung vorträgt. Da sie die 65. Rede gerade erst vor 9 Wochen gehalten hatte, wurde das Protokoll etwas herabgestuft. Die Queen trug keine Krone und kam auch nicht wie gewohnt mit der Kutsche, sondern mit dem Bentley. Das wichtigste Thema aber ist geblieben, der Brexit.
My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of January.
Vorrang hat die EU zum 31. Januar zu verlassen. Meine Regierung wird die Gesetzgebung auf den Weg bringen, um den Austritt aus der EU sicherzustellen. Das soll für alle Menschen im Land größtmögliche Vorteile haben. Danach werden wir mit der EU einen Freihandelsvertrag aushandeln.
Based on a free trade agreement that benefits the whole of the United Kingdom.
Die Passage in der Rede zum Austritt aus der EU war nur kurz. Die britische Regierung strebt einen Freihandelsvertrag mit der EU an. Keine Erwähnung fand in der Rede, dass Boris Johnson eine Verlängerung der Übergangsfrist ausschließen will. Das wird morgen vom Unterhaus wohl beschlossen und könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Vereinigte Königreich die EU zum 31. Dezember 2020 ohne Vertrag verlässt. Der Spuk des sogenannten No-Deal geht nicht weg. Dagegen verlas die Queen die Absicht der Regierung, das Wahlrecht zu verändern. Im Oktober hatte es lange gedauert, bis die notwendige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus Neuwahlen zustimmte. Boris Johnson schwebt womöglich vor, dass der Premierminister künftig wieder alleine Neuwahlen ansetzen kann.
A Constitution, Democracy and Rights Commission will be established.
Wir werden eine Verfassungskommission einsetzen. Wir wollen das bestehende Gesetz zur Ansetzung von Neuwahlen abschaffen.
Work will be taken forward to repeal the Fixed-Term Parliaments Act.
Schlechte Nachrichten also für die Opposition, die ohnehin künftig weit weniger Macht im Parlament haben wird als zuletzt. Die Regierung verfügt nun über eine deutliche Mehrheit. Trotzdem will Labour, die stärkste Oppositionspartei, genau verfolgen, ob Boris Johnson seine Wahlversprechungen einhält, vor allem auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik. Wir glauben, dass die Schlagzeilen sich von der Realität der Menschen deutlich unterscheiden, warnte die Abgeordnete Rachel Maskell. Die Kluft ist in den letzten Jahren unter dieser Regierung doch größer geworden. Boris Johnson will seine neu gewonnenen Wählerinnen und Wähler vor allem im Norden England, in den Midlands und in Wales nicht so schnell wieder verlieren. Neben neuen Krankenhäusern, Tausenden von zusätzlichen Ärzten und Polizisten verspricht der Premierminister auch mehr Geld für Bildung, Verkehr und Internetausbau. Alles soll jetzt ruhiger ablaufen als die letzten Jahre im Unterhaus und eine neue Queen's Speech so schnell nicht wieder angesetzt werden müssen.
Friedbert Meurer war das über die Queen's Speech. Wladimir Putin ist wie ein moderner Zar, allgegenwärtig und zuständig selbst für das kleinste Problem im Land. Diesen Eindruck will er zumindest vermitteln. Heute hat der russische Präsident erneut Hof gehalten, Jahrespressekonferenz. Stundenlang durften von Journalisten Fragen gestellt werden. Aus Moskau berichtet Tilko Gries.
Die Frage nach dem in Berlin getöteten russisch-georgischen Staatsbürger Selimjan Changuschwili kam wohl nicht überraschend, denn Wladimir Putin schien auf sie gut vorbereitet zu sein. Putin hatte vor anderthalb Wochen nahegelegt, die Zuspitzung des Skandals hätte vermieden werden können, wenn Deutschland rechtzeitig auf das Gesuch Russlands reagiert hätte, Changuschwili auszuliefern. Unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas hatte daraufhin erklärt, ein solches Gesuch habe es nie gegeben. Heute nun die Frage, wer hat denn nun recht? Eine offizielle Anfrage über die Staatsanwaltschaft gab es tatsächlich nicht, räumte Putin ein, weil unsere Behörden das für sinnlos hielten. Der Staatschef deutete an, es habe Sondierungen zwischen Geheimdiensten gegeben, ob es eine Auslieferung überhaupt geben könne. Deutsche Stellen hätten daraufhin aber schon negativ reagiert. Aber Putin hielt, wie schon vor anderthalb Wochen, an seiner grundsätzlichen Haltung fest. Der Getötete sei als Terrorist für Anschläge verantwortlich gewesen, wofür Putin aber erneut Belege schuldig blieb. Wenige Sätze später unterstrich er, sowohl Russland als auch europäische Länder stünden vor dem Problem, wie mit heimkehrenden IS-Kämpfern umzugehen sei. Dazu müssten die Sicherheitsbehörden beider Seiten ihre Zusammenarbeit verbessern. Dazu rufen wir auf. Wir hoffen, dass sie besser wird. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt sie, aber ihr Niveau und ihr Charakter sind unzureichend. Bei anderen außenpolitischen Themen blieb der Präsident bei bekannten Linien. So wies er die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Russlands Sportler nicht unter deren nationaler Fahne antreten zu lassen, als unbegründet zurück. Praktisch gleichzeitig wurde bekannt, dass Russland dagegen Einspruch erheben will. Gegen das in der Nacht in Washington eingeleitete Amtsenthebungsverfahren nahm Putin seinen amerikanischen Kollegen Trump in Schutz. Es handelt sich um die Fortsetzung eines inneramerikanischen politischen Kampfes. An die Adresse des Amerikaners richtete er aber auch den Appell, den Vertrag zur Abrüstung einiger Typen nuklearer Waffen, auf Englisch New START genannt, zu verlängern. Gleich morgen oder bis Ende dieses Jahres. Doch bisher hat es auf alle unsere Vorschläge keine Antwort gegeben. Aber wenn es New START nicht mehr geben wird, dann gibt es nichts mehr auf der Welt, was einen Rüstungswettlauf noch aufhält. Die innenpolitisch vielleicht wichtigste Botschaft war, dass Wladimir Putin Verfassungsänderungen in zwei Punkten offen gegenübersteht. Erstens regte er an, so verstehen ihn jedenfalls viele Kommentatoren in Moskau, den Passus über die Begrenzung der Amtszeiten des Präsidenten zu verschärfen. Die Gesamtamtszeit eines Präsidenten könne auf maximal 2 Wahlperioden, also 12 Jahre, beschränkt werden. In anderen Worten, das, was Putin selbst erreicht hat, inzwischen in der 4. Amtszeit zu regieren, wäre damit für Nachfolger nicht mehr möglich. Zweitens kann sich Putin vorstellen, die Kompetenzen des Parlaments auszuweiten.
Die jährliche Pressekonferenz von Putin aus Moskau war das, der Bericht von Tilko Gries. Und wir gehen ins Inland um 18.22 Uhr. Jetzt also ist es heraus, das Debakel um die Pkw-Maut könnte die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Über 500 Millionen Euro Schadenersatz fordern die Betreibergesellschaften für das abgeblasene Projekt, was Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, zusätzlich in Bedrängnis bringen könnte. Nadine Lindner hat die Einzelheiten.
Es geht um den entgangenen Gewinn nach dem Scheitern der Pkw-Maut. Das Verkehrsministerium reagierte umgehend. Andreas Scheuer von der CSU sprach in einem kurzen Video im Nachrichtendienst Twitter.
Wir weisen mit aller Entschiedenheit die Forderungen der Betreiber zurück. Die Zahlen sind falsch und entbehren jeglicher Grundlage. Die Betreiber haben keinen Anspruch auf Entschädigung. Sie haben ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt. Sie haben vertragliche Meilensteine gerissen. Und sie haben nach der Kündigung die Verträge vorsätzlich und treuwidrig verletzt.
Die Frage nach den Kündigungsgründen ist zentral. Die Betreiber haben dann Ansprüche auf Schadensersatz, wenn das Urteil des Europäischen Gerichtshofs als Ursache gilt. Das Verkehrsministerium hingegen argumentiert mit schlechter Leistung. Scheuer nutzte das Video auch zu einem Gegenangriff auf die Opposition, die vorab Schätzungen verbreitet hatte.
Die Betreiber nutzen das Spekulations- und Zahlenwirrwarr, das gerade auch in den letzten Wochen durch die Oppositionsfraktionen ausgelöst und entstanden ist.
Scheuer hat bereits heute Vormittag den Prozess für ein Mautschiedsverfahren gestartet. Die Betreiber sind laut Berichten zu Gesprächen Mitte Januar aufgefordert worden. Dies ist die Vorstufe für das Schiedsverfahren. Dabei wird es auch um Details gehen. Denn aus Sicht des Bundes ist ein von den Betreibern gewähltes Verfahren zur Bestimmung des Bruttounternehmenswertes unzulässig. Es sind also noch jede Menge juristische Feinheiten zu klären. Aus der Opposition kam umgehend Kritik. Stefan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen und Mitglied im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut im Bundestag.
Also diese Forderung überrascht mich keinesfalls. Wer sich den Vertrag anschaut, die Vertragsbedingungen, wer sich den Businessplan genauer angeschaut hat, dann ist diese Größenordnung erwartbar gewesen.
Auch aus der FDP kam harsche Kritik. Oliver Luksic, ebenfalls Mitglied im Untersuchungsausschuss, sagte:
Das ist ein schwerer Schlag für Minister Scheuer, ein K.O.-Schlag.
Luksic betont:
Die FDP-Bundestagsfraktion fordert, dass sich Minister Scheuer zeitnah mit den Betreibern auf einen neutralen Gutachter einigt, damit wir hier eine Grundlage für ein solches Schiedsverfahren haben. Je länger dieses nämlich dauert, desto teurer wird es auch für den Steuerzahler.
Die Linken meldeten sich schriftlich zu Wort und warfen Scheuer vor, er habe die Maut um jeden Preis durchsetzen wollen, mit Risiko für den Steuerzahler. Die AfD hatte sich bis zum frühen Abend noch nicht geäußert. Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut vor fast genau einem halben Jahr am 18. Juni für europarechtswidrig erklärt. Die Verträge waren jedoch vorunterzeichnet worden. Wie geht es jetzt weiter? Neben der politischen Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss des Bundestags rückt auch die juristische Aufarbeitung näher. Zunächst wird ein unabhängiger Stichtagsprüfer die Ermittlung des entgangenen Gewinns überprüfen. Schließlich entscheide ein Schiedsgericht über die Rechtmäßigkeit aller Ansprüche. Bislang halten die wichtigen politischen Akteure zu Andrea Scheuer. Erst gestern hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Regierungsbefragung sehr positiv geäußert.
Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht.
Das war jedoch vor der Forderung nach 500 Millionen Euro durch die Mautbetreiber. Nun warnt der grüne Stefan Kühn, Scheuer sollte sich nach den Forderungen von heute nicht zu sehr auf die Rückendeckung der Kanzlerin verlassen.
Ob die Kanzlerin das, was sie in der Regierungsbefragung oder in der Kanzlerinnenbefragung am Mittwoch geäußert hat, jetzt 24 Stunden später nochmal tun würde, da hätte ich so meine Zweifel. Aber ich glaube nicht, dass sich da der Minister was drauf einbilden sollte.
Millionenschwere Forderungen der Betreibergesellschaften nach dem Mautdebakel. Das war der Bericht von Nadine Lindner. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat heute in der Slowakei das Verfahren um den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Geschäftsmann vor, den Mord an dem Enthüllungsjournalisten in Auftrag gegeben zu haben. Kuciak und seine Verlobte waren im Februar 2018 erschossen worden. Peter Lange berichtet.
Nach gut 3 Stunden haben sich die Richter des zweiten Senats festgelegt. Die Anklageschrift enthalte keine Mängel, die eine Verzögerung des Prozesses rechtfertigen würde. Katerina Kudjakova, die Gerichtssprecherin, erläuterte das Ergebnis vor dem Gerichtssaal den Journalisten. Der Senat des spezialisierten Strafgerichts hat die Anklage angenommen, die Hauptverhandlung angeordnet und den Termin sowie den Umfang und die Art der Beweisaufnahme bestimmt. Es wurden keine schwerwiegenden Prozessfehler oder Verletzungen der Rechte der Verteidigung festgestellt. Damit haben die Anwälte der 4 Angeklagten eine erste Niederlage hinnehmen müssen. Sie hatten in dem Vorverfahren Formfehler geltend gemacht. Die Anklageschrift sei außerdem nicht vollständig gewesen und bestimmte Beweise seien rechtswidrig erlangt worden. Ganz mit leeren Händen haben sie das Gericht dennoch nicht verlassen. Bestimmte digitale Beweise, darunter die Chatprotokolle aus dem Handy von Marian Kotschner, hat das Gericht nicht zugelassen. Ob und welche Auswirkungen das auf den Prozess hat, lässt sich noch nicht absehen. Daniel Lipschitz, der ehemalige Justiz- und Innenminister, der die Familie Kuciak als Nebenkläger vertritt, ist dennoch zuversichtlich. Ich habe die Prozesseinwände der Verteidigung für unbegründet gehalten. Es kommt mir schon wie Obstruktion vor. Ich nehme aber an, dass die Hauptverhandlung glatt verlaufen wird. Das Gericht hat angeordnet, dass die 4 Angeklagten an jedem Prozesstag erscheinen müssen. Ein ehemaliger Soldat und sein Cousin, ein früherer Polizist, die als die eigentlichen Täter gelten. Dazu eine Frau, die die beiden bezahlt hat. Und schließlich der umstrittene Millionär und Geschäftsmann Marian Kotschner. Er soll den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak in Auftrag gegeben haben, weil dieser dabei war, das kriminelle Netzwerk des Unternehmers offenzulegen. Mit seinen Verbindungen zu korrupten Richtern, Staatsanwälten und Polizisten gilt Kotschner inzwischen als eine Symbolfigur für das, was in der Slowakei in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Dass es nun überhaupt zum Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder kommt, allein das bewertet Peter Bardi schon als großen Fortschritt. Bardi leitet das Online-Portal Aktuality.sk und war der Chef von Jan Kuciak. Es ist eine gute Nachricht, dass es im Fall der Ermordung von Jan und Martina nun zum Prozess kommt. Ich glaube, dass die Schuldigen ihre gerechte Strafe bekommen werden, auch weil in der slowakischen Justiz ein Selbstheilungsprozess begonnen hat, von dem ich glaube, dass er fortgesetzt wird. Am 13. Januar soll vor dem Gericht in Pezinok nun die Beweisaufnahme beginnen. 9 Verhandlungstage sind angesetzt, der letzte am 6. Februar.
Der Kuciak-Prozess geht in die Hauptverhandlung aus Prag, war das der Bericht von Peter Lange. Premiere heute für den Koalitionsausschuss, denn erstmals nehmen daran auch die beiden neuen Parteichefs der SPD, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, teil. Inhaltlich ist von dem Treffen allerdings eher weniger zu erwarten. Frank Capellan schaut voraus.
Premiere im Bundestag. Saskia Esken sitzt jetzt in der ersten Reihe, gleich neben Fraktionschef Rolf Mützenich. Klimadebatte. Erstmals redet sie als neue SPD-Vorsitzende im Parlament.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, als frisch gewählte Vorsitzende der SPD habe ich mich tatsächlich gefragt, was hätte Willy Brandt zum Klimaschutz gesagt?
Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden, hat der mal gesagt. Doch darauf will Esken nicht hinaus. Ihr geht es um das, was sie am Abend wohl auch im Koalitionsausschuss auf den Tisch bringen wird.
Deshalb darf man auf die Sozialdemokratie zählen, wenn es darum geht, dass auch beim Klimaschutz die starken Schultern mehr tragen. Hören Sie ruhig mal zu.
Einen Streitpunkt aber hat die Koalition schon einmal entschärft. Der CO2-Preis beim Emissionshandel wurde deutlich angehoben von 10 auf 25 Euro pro Tonne. Bei der Pendlerpauschale wurden noch einmal 3 Cent draufgelegt. Der GroKo-Showdown ist abgesagt, zumindest vertagt. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus jedenfalls ist ganz entspannt.
Wird nettes Kaffee trinken werden,
meint der Christdemokrat zum abendlichen Treffen. Das allerdings ist Saskia Esken dann doch ein wenig zu harmonisch.
Wir werden sicher auch nicht nur Plätzchen essen.
Zugleich aber sendet die neue SPD-Vorsitzende auch Entspannungssignale. Wir bringen die Koalition nicht in eine Schieflage, hat sie gesagt. Bedingungen für den Fortbestand des Bündnisses mit der Union will sie nicht stellen, lediglich einen Fahrplan erarbeiten mit Blick auf Dinge, die sich Schwarz-Rot fürs nächste Jahr vornehmen will.
Naja, leichter wird's nicht,
glaubt CSU-Chef Markus Söder. Aber auch Bayerns Ministerpräsident ist zuversichtlich. Konstruktiver seien die Aussagen von Esken und Walter-Borjans, als es noch auf dem SPD-Parteitag zu hören war. Vor gut einer Stunde nun traf sich Söder vorab schon mal mit den beiden Neuen, mit dabei auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, die immer wieder betont hatte, Neuverhandlungen über den Koalitionsvertrag wird es nicht geben. Andererseits fordert Walter-Borjans weiter, die Koalition müsse Geld in die Hand nehmen und sich notfalls von der schwarzen Null verabschieden.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Wie Angela Merkel damit umzugehen gedenkt, wird sie der neuen SPD-Spitze nun im Kanzleramt erklären. Echte Beschlüsse erwartet niemand, auch CDU-Vize Armin Laschet nicht. Bei allem Druck auf Berlin am 19. Dezember gibt es nichts, was bis zum 23. Dezember gelöst werden muss, unterstreicht der NRW-Ministerpräsident. Jetzt ist erst einmal Weihnachtspause. Eine schöne Zeit für Kennenlerngespräche.
Frank Capellan war das über den Koalitionsausschuss, an dem heute Abend erstmals auch die neue SPD-Führung teilnehmen wird. Und es klang eben schon im Beitrag an, am Ende war es eine reine Formsache. Nach der Grundsatzeinigung im Vermittlungsausschuss hat heute der Bundestag dem überarbeiteten Klimapaket zugestimmt. Georg Schwarte hat die Einzelheiten.
Um rund 10% günstigere Bahntickets im Fernverkehr, dazu sinkende Strompreise von 2021 bis 2025 zwischen knapp 60 und 100 Euro pro Jahr und Durchschnittshaushalt. Mit seiner Zustimmung zum ausgehandelten Kompromiss beim Klimapaket hat der Bundestag jetzt den Weg freigemacht, dass der Bundesrat morgen das Gesetzespaket mit seinem Ja endgültig auf den Weg bringen kann. Der Kompromiss sieht vor, dass die Länder vom Bund mehr Geld erhalten als Ausgleich für die Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets. Die Rede ist von rund 1,5 Milliarden Euro. Im Gegenzug soll die Pendlerpauschale ab 2021 auf 35 Cent steigen und ab 2024 für Fernpendler ab dem 21. Kilometer um weitere 3 Cent angehoben werden. Zugleich wird die EEG-Umlage stärker sinken und damit den Strom in Deutschland insgesamt günstiger machen. Zeitgleich aber müssen Autofahrer mit steigenden Spritpreisen rechnen, im Schnitt um rund 8 Cent. Da der CO2-Preis im Verkehr und für Gebäude nicht wie ursprünglich geplant bei 10 Euro je Tonne startet, sondern jetzt mit einem Einstiegspreis von 25 Euro festgelegt wird. Wirtschaftsverbände hatten vor einer Belastung gerade für mittelständische Betriebe gewarnt, der Steuerzahlerbund eine höhere Pendlerpauschale eingefordert und die Linkspartei das Klimapaket insgesamt als unsozial bezeichnet. Die Co-Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, hatte zuvor erklärt, durch den ausgehandelten Kompromiss werde es mehr Klimaschutz und mehr sozialen Ausgleich für alle Bürger geben.
Der Bundestag stimmt dem Klimapaket zu. Aus Berlin war das der Bericht von Georg Schwarte. 18.34 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Landesregierung in Bayern hat Urteile zum Dieselfahrverbot in München nicht umgesetzt. Deshalb hatte die Deutsche Umwelthilfe gefordert, die verantwortlichen Politiker, zum Beispiel Ministerpräsident Markus Söder, in Zwangshaft zu nehmen. Am Ende ist die Sache vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet, aber der hat den Fall zurückgegeben. Gigi Deppe.
Erstmal müssen sich Markus Söder und Winfried Kretschmann keine Sorgen machen. Der EuGH, das oberste Gericht der EU, verlangt nicht, die verantwortlichen Politiker jetzt ins Gefängnis zu schicken. Die Deutsche Umwelthilfe hatte zwangshaft gegen die bayerische und die baden-württembergische Landesregierung beantragt, weil diese keine umfassenden Dieselfahrverbote verhängen, obwohl sie von Gerichten dazu verpflichtet worden waren. Zwar wurden in Bayern Zwangsgelder gezahlt, aber dabei überwies nur ein bayerisches Ministerium Geld an ein anderes, für die Landesregierung kein wirklicher Druck. Die EuGH-Richter sagen jetzt, zwangshaft kann verhängt werden, ja muss sogar verhängt werden, wenn sich eine nationale Regierung beharrlich weigert, Gesetze der Europäischen Union zu befolgen. Aber gleichzeitig ist immer das Grundrecht auf Freiheit zu berücksichtigen. Nur wenn die deutschen Gesetze zur Zwangshaft ganz klar und vorhersehbar sind, dann kommt so ein Schritt in Betracht. Und Gefängnis ist immer das letzte Mittel. Vorher ist immer noch zu prüfen, ob es nicht doch andere Maßnahmen gibt, zum Beispiel mehrere hohe Geldbußen in kurzer Zeit, die nicht wieder in der Staatskasse landen. Der Ball liegt jetzt also wieder beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Der hatte schon vorher darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht, jedenfalls nach deutschem Recht, eine Zwangshaft von Politikern nicht möglich ist.
Aus Karlsruhe war das der Bericht von Gigi Deppe. Und jetzt gehen wir aus aktuellem Anlass noch einmal nach Moskau. Dort wird eine Schießerei im Zentrum Moskaus jetzt am späten Nachmittag gemeldet. Tyko Gries, Sie sind unser Korrespondent. Sie beobachten das für uns. Was ist bislang bekannt?
Die Meldungen gehen ordentlich durcheinander. Ich versuche es ein bisschen zu sortieren. Also hier war es schon früher Abend wegen der Zeitverschiebung kurz nach 18 Uhr Ortszeit. Als entweder ein Angreifer oder drei Angreifer, da gehen die Meldungen auseinander, ein Nebengebäude des Geheimdienstsitzes des Inlandsgeheimdienstes FSB angegriffen haben sollen. Das ist so ein Empfangsgebäude. Dort kommt man auch am ehesten noch sozusagen hinein. Es gibt darüber hinaus das Hauptgebäude, aber da kann man fast nicht hineinkommen. Und es sollen dann Schüsse gefallen sein. Sie sollen um sich geschossen haben. Es kursieren Videos im Internet, in denen zu sehen ist, dass Angreifer auch auf Fenster dieser Gebäude geschossen haben sollen. Danach hat es Schusswechsel gegeben mit den Sicherheitskräften, unter anderem des Inlandsgeheimdienstes. Und die Angreifer seien nun alle, wie es heißt, liquidiert, neutralisiert oder auf Deutsch gesagt tot. Außerdem soll es einen Toten auch unter den FSB-Sicherheitskräften geben und mehrere Verletzte.
Ich vermute mal, über die Motive der potenziellen Attentäter wird noch nichts bekannt sein.
Nein, da ist tatsächlich noch überhaupt nichts bekannt. Es gibt einen vielleicht zufälligen Zusammenhang, möglicherweise, aber das ist noch Spekulation, aber ich halte es für erwähnenswert, dass morgen in Russland der Tag der Mitarbeiter der Sicherheitsdienste begangen wird. Und der wird heute Abend schon eingeleitet, zur Stunde eingeleitet, mit einer Feierstunde, mit einem Konzert im Beisein des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der eine Rede schon gehalten hat und darin die Verdienste der Sicherheitskräfte würdigt, wie viele Terroranschläge in diesem Jahr verhindert worden seien. Das ist eine jährliche Veranstaltung, die im Konservatorium stattfindet, also einige Kilometer vom Anschlagsort entfernt, aber eben durchaus auch in der Innenstadt Moskaus.
Vielleicht kurz noch, Herr Gries, wie steht es eigentlich um die Sicherheitslage in Moskau?
Sie ist nicht schlecht. Das liegt auch an fast flächendeckender Überwachung durch Kameras. Das merkt man als Bürger, denke ich, auch außerhalb der Innenstadt sehr, sehr deutlich. Sie hat sich in den letzten Jahren sicherlich deutlich verbessert, was auch daran abzulesen ist, dass solche Schusswechsel, wenn es denn ein Terroranschlag war, solche Anschläge in den vergangenen Jahren nicht mehr vorgekommen sind. Es ist in anderen Landesteilen zum Teil anders, aber was die Hauptstadt betrifft, so ist das kein Schauplatz gewesen solcher Attacken.
Am Nachmittag gab es mitteleuropäischer Zeit eine Schießerei im Zentrum Moskaus. Dazu gab es aktuelle Informationen von unserem Korrespondenten Tilko Gries. Besten Dank. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem natürlich zum Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.